SWR Kultur am Samstagnachmittag. Live aus unserem Pop-up-Studio in Mainz.
Das SWR Pop-up-Studio befindet sich in einem ehemaligen Ladengeschäft in der Mainzer Innenstadt. Gar nicht weit weg von hier ist dreimal die Woche Markt. Und diesen Markt bringt unser Genussforscher, der Physiker Professor Thomas Filges, immer wieder ins Spiel, wenn es darum geht, wo er seine frischen regionalen Produkte einkauft. Heute am Samstag war er sicherlich schon shoppen. Der Markt hat auch schon seit 2 Stunden zu. Deshalb kann er jetzt ganz entspannt hier bei uns sein. Schönen guten Tag, Herr Filges.
Guten Tag, Frau Warner.
Herr Filges, seit vielen Jahren denken Sie sich Woche für Woche Rezepte für SWR Kultur aus. Heute ist es ein Wurstsalat, eine beliebte Zwischenmahlzeit im Südwesten, also auch in Südwestdeutschland, aber auch im Elsass, in der Schweiz und in Österreich. Sie servieren uns aber einen Mainzer Wurstsalat à la Filges. Bevor wir uns mit dem befassen, gerade noch mal einen Schritt zurück. Warum ist der Wurstsalat so beliebt?
Ja, es ist natürlich ein beliebtes Resteessen. Da kommt also alles rein. Man kann tatsächlich alles reintun. Wir wissen das ja von verschiedenen Darreichungen. Also in der Schweiz, Schweizer Wurstsalat mit Käse und Wurst. Badische Wurstsalat ebenfalls mit Käse. Und das kann man alles reintun. Gemüse, da hat man völlige Freiheit. Und das ist eigentlich das Schöne dabei.
Und was macht jetzt Ihren Mainzer Wurstsalat so besonders?
Ja, da geben wir einfach die andere Mainzer Spezialität noch dazu, nämlich den Mainzer Handkäse. Und sogar noch ein bisschen Musik, aber eben nicht so, wie man das vom Mainzer Handkäse eigentlich kennt.
Also Fleischwurst und Handkäsewürfel, dazu Essig und Öl. Das wäre aber zu einfach. Sie legen den Handkäse vorher in Wasser ein. Warum das?
Ja, ich möchte den Handkäse eigentlich gar nicht drin haben, sondern nur dessen Geschmack und die Aromen. Und deswegen muss ich die Aromen herausholen. Und deswegen schneide ich diesen Handkäse sehr klein, in kleine Würfelchen, und erwärmt das Wasser ein bisschen, sodass da ein bisschen Temperatur drauf ist. Dann flitzen die Moleküle schneller durch die Gegend, haben mehr kinetische Energie, holen die Aromen effektiver raus. Und dann lässt man das unter Abkühlen sozusagen ausziehen. Und dann hat man ein Hydrolat, in dem der Geschmack des Handkäses und eben auch die Aromen in Anführungszeichen gelöst sind. Und das nehme ich als Grundlage der Vinaigrette. Ich möchte also nicht diesen Handkäse so ballern lassen in dem Wurstsalat, also so präsent haben, sondern nur im Untergrund ganz hauch so ein bisschen, da ist ja noch was dabei, was Mainzer Handkäse ist.
Sie haben die Vinaigrette schon angesprochen, die ist ein wichtiger Bestandteil. Herr Filges, worauf muss man da achten?
Ja, also da kommt eben diese Käsebrühe sozusagen hinein. Dann muss man eben ein Öl nehmen, das eben diesen Käseflavor nicht überdeckt. Also möglichst neutrale Öle. Dann nimmt man gern ein Traubenkernöl vom Winzer. Das ist ja hier auch regional. Das gibt's also mittlerweile bei vielen Winzern. Und dann bloß nicht so viel Essig. Also nur ein bisschen, so ein Hauch Essig vielleicht noch. Ich habe zum Schluss noch ein bisschen Verjus genommen. Das ist also der Saft von unreifen Trauben. Gibt es mittlerweile auch bei vielen Winzern. Aber die Hauptsäure kommt eben da dazu, dass die eben nicht fließen soll, also nicht alles überdecken, sondern eben nur in kleinen Stückchen. Und das mache ich einfach mit ein paar Würfeln vom Boskop. Und dann hat man einen sehr schönen regionalen Wurstsalat, den man sich auf dem Markt hier zusammenstellen kann. Zwiebeln kommen natürlich rein, ganz klar.
Ich meine, logisch. Zwiebeln und eben die Apfelstückchen. Kommen wir zur wichtigsten Zutat der Fleischwurst. Ohne die scheinen Mainzerinnen und Mainzer überhaupt nicht überlebensfähig zu sein. Tatsächlich hat sie aber kein allzu gutes Image. Hier gibt es den Mythos, dass sie unter anderem schnittfestes Wasser sei und dann alles, das noch so reinkommt, was in der Metzgerei zusammengekehrt worden sei. Also ein hochverachtetes, aber auch hochverarbeitetes Lebensmittel. Was halten Sie davon, von diesen Dingen, Herr
Fels? Also überhaupt nichts. Also für mich ist die Fleischwurst eigentlich eine handwerkliche Kunst, dass man eigentlich vergessen hat, wie das eigentlich funktioniert. Also tatsächlich ist eine handwerklichen Fleischwurst, also beim Metzger auf dem Land, im Umland oder auch hier beim Stadtmetzger, der noch ordentlich das macht, ist natürlich nichts anderes als Muskelfleisch, ein bisschen Sehnenfleisch, einfach wegen der Bindung des Bindegewebes, Kollagen, dann natürlich Fett und dann kommt natürlich Wasser rein. Aber warum kommt das Wasser rein? Die Fleischwurst ist eine Brühwurst, die Matrix ist extrem fein, das ist also wirklich ein sehr feines Brät und das muss man kuttern. Und kuttern erzeugt Reibungswärme. Und Reibungswärme, dann steigt die Temperatur im Kutterkessel an. Das hieße also, dass die Proteine schon denaturieren. Tatsächlich das wichtigste Protein der Muskeln, das Myosin, das denaturiert schon bei 40, 45 Grad. Das erreicht man mit der Reibungswärme, das muss gekühlt werden. Also kommt dort Eis dazu, also Eisschnee sozusagen, oder Schnee. Und das Wasser muss natürlich gebunden werden, emulgiert. Und deswegen ist da Wasser drin. Sonst ist da nichts drin. Natürlich Gewürze, Salz und solche Geschichten. Und wenn man es richtig macht, ist das also chemiefrei.
Wenn dann alles fertig ist, garnieren Sie den Wurstsalat mit Rucola und servieren ihn mit Paarweck, den Mainzer Wasserbrötchen. Normales Brot geht sicherlich auch.
Ach doch, oder? Das geht natürlich schon, aber es ist ja ein Mainzer Wurstsalat und da gehört eigentlich der Paarweck dazu.
Und der Rucola, hat der geschmacklich noch was zu tun oder ist das einfach nur schön?
Ja, nein, das ist sozusagen der Senfersatz. Ich meine, das ist, also ordentliche Fleischwurst wird dann nicht mit Senf serviert, aber das kann man natürlich im Wurstsalat mit der Vinaigrette nicht machen, das wäre viel zu grobschlächtig, sage ich mal. Und deswegen habe ich da einfach ein bisschen Rucola draufgegeben. Man kann auch so Wasserspinat nehmen, also wenn man das nicht regional haben möchte, Senfkräuter oder solche Dinge. Aber ich habe da einfach Rucola genommen, das erinnert an Senf. Und wenn das zu wenig ist, der beschmiert sich eben den Paarweg mit ein bisschen Senf.
Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, wo wir hier im Pop-Up-Studio so schön zusammenstehen, nach dem tollen Rezept, das Sie sich heute wieder für uns ausgedacht haben, nämlich einen Mainzer Wurstsalat à la Filges, mit Ihnen noch ein bisschen weiter zu plaudern. Aus dem Nähkästchen oder in Ihrem Fall aus dem Kochtopf sozusagen. Ihre Rezepte und die Gespräche dazu sind seit vielen Jahren jede Woche fester Bestandteil der Sendung und stehen auch auf unserer Homepage swrkultur.de. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Rezept für uns erinnern?
Ja, schwierig. Also ich glaube, das war was mit Wildschwein, weil es ging, glaube ich, im Herbst los und dann war das mit irgendwas mit Wildschwein. Aber so richtig müsste ich mal nachschauen in meinen Unterlagen, ob das tatsächlich dadurch vermerkt ist, aber ich glaube nicht.
Wie war das damals, als der SWR auf Sie zukam und mit Ihnen eine Kochreihe, aber im Hörfunk, also ohne Herd, starten wollte? Haben Sie da gleich zugesagt? Was fanden Sie an dem Konzept spannend?
Nein, ich habe sofort zugesagt. Also zum ersten Mal, also ich muss sagen, das war für mich sehr überraschend, weil warum werde ich da gefragt und solche Dinge nicht? Aber, so, ja. Aber das habe ich sofort zugesagt, weil ich fand das Radio eigentlich immer ein besseres Medium als das Fernsehen. Das ist also viel lockerer, ist viel entspannter und man hat viel mehr Möglichkeiten zur Improvisation. Und das hat mich wirklich gereizt, weil da konnte man sich richtig austoben mit den Rezepten, was mir ja bis heute hoffentlich gelingt.
Seither haben Sie sich hunderte von Rezepten ausgedacht und bei uns vorgestellt. Hatten Sie nie Angst, dass Ihnen mal die Ideen ausgehen könnten?
Aber warum denn? Ich muss ja ohnehin jeden Tag kochen. Also, was heißt ich muss? Ich will jeden Tag kochen und da fällt immer was Neues ein, sodass ich keine Angst habe, dass mir die Ideen ausgehen. Weil ich möchte ja selbst genussvoll essen. Das ist ja das eigentliche Ziel. Und insofern denke ich schon, dass bei den Zutaten, die es gibt, also saisonal, regional und all diese Geschichten, selbst wenn man sich so in Anführungszeichen einschränkt, hat man so viele Möglichkeiten. Das Leben ist zu kurz, um alles zu kochen.
Das stimmt. Was ist denn Ihr absolutes Lieblingsgericht?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich esse alles. Ich bin ein typischer Allesfresser.
Woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft fürs Kochen? Sie sind ja von Haus aus Physiker.
Ja, aber das ist zum einen, habe ich schon immer gern gekocht. Also das war schon in der Schule, habe ich immer gern gekocht. Ich ging auch in so eine Hauswirtschafts-AG, als es ums Kochen ging. Das war also, da war ich ein kleiner Steppke, so von ungefähr, sagen wir mal, 13, 14 Jahren. Und dann ging das schon los. Und es ist natürlich so, dass im Laufe der Zeit, also ich muss ja sagen, ich war theoretischer Physiker, also ich bin es theoretisch immer noch, aber dann hatte ich irgendwann mal umgeschwenkt auf diese Food Physics und da habe ich meine Genusssucht in Anführungszeichen eben mit dem Beruflichen verbunden. Und ich hatte eine wunderschöne Zeit. Ich durfte den ganzen Tag beruflich wie auch zu Hause nur noch über Essen und Trinken nachdenken. Was Besseres kann einem gar nicht passieren.
Wo schöpfen Sie denn Ihre Ideen für die Rezepte?
Ja, überall. Also ich laufe halt schnuppernd und sehend und schmeckend durch die Gegend. Also jedes Mal, wenn ich auf dem Markt bin und dann hier durch den Markt gehe oder so etwas, dann habe ich immer wieder Ideen und die werden dann zu Hause umgesetzt. Oder es ist auch spontan, also ich stehe oft in der Küche und weiß überhaupt nichts. Ich habe eine Zucchini vor mir liegen, ich habe eine Aprikose jetzt gerade vor mir liegen und ich habe dann noch einen grünen Paprika und dann noch eine Zwiebel und dann kann man schon ein wunderschönes Gericht rauszaubern, noch ein bisschen Olivenöl dazu und ein bisschen Pfeffer und Salz und dann ist das schon mal was ganz anderes, was man so nicht alltäglich ist. Und genau das habe ich zum Beispiel heute Nachmittag zum Mittagessen gegessen.
Aha, ich erinnere mich noch an die Geschichte, wo Sie erzählt haben, dass Sie eine Mandarine auf der Fensterbank über Ihre Heizung vergessen haben und nach 2 Wochen war die schön hart und haben Sie dann über einen Fisch gerieben. Also ich vergesse für gewöhnlich nicht Mandarinen auf Fensterbänken. Das finde ich so kurios, dass Ihnen sowas passiert.
Ja, dafür zahlt man normalerweise, also im Gourmetfachhandel, sehr viel Geld. Das heißt, also bei Zitronen heißt das in Anführungszeichen schwarze Zitronen. Das ist eine Spezialität aus dem Iran. Und das hat eine unheimliche Würzkraft, nicht? Also diese Schale, wenn man die abreibt und auch das Innere, das Trockene, wenn man das abreibt. Und ich habe das halt mal mit einer Mandarine probiert und das geht genauso gut. Gibt halt ein bisschen an den Aromen und schon ist es wieder was Neues.
Ja, mit der Molekularküche ist ja auch wirklich die Physik in die Küche gekommen. Welche Rolle spielt für Sie die Naturwissenschaft beim Kochen?
Eine große Rolle. Es ist schon so, dass ich viele Dinge, die ich zu Hause ausprobiert habe, sind natürlich nachher auch in die Forschung gewandert. Also ich habe zum Beispiel immer gerne mit Soja Milch und so, gekocht, bevor das überhaupt hypisch war, nicht? Also bevor der Hype losgebrochen ist. Und ich habe da schon emulgiert damit und habe mich immer gefragt, warum ist denn das so ein guter Emulgator? Und das ist tatsächlich dann mal im Institut eine Doktorarbeit draus geworden, als ein Student kam, ein Doktorand, der sich dafür interessiert hat. Und da haben wir ein wunderschönes Projekt gemacht und haben dafür, ich glaube, 4, 5, 6 Doktorarbeiten abgezweigt, oh, wow, weil da so viel Neues kam, also von Nanopartikeln, die sich in der Sojabohne verbergen und all diese Geschichten. Das war sehr spannend. Wir sind sogar damit nach Grenoble gefahren und haben Neutronenstreuen gemacht, also Großgeräteforschung. Ich meine, das werde ich nie vergessen.
Wow, ja. Wir beide haben ja auch schon das eine oder andere Mal in den vergangenen Jahren miteinander gesprochen. Und bei einigen Rezepten, die Sie vorgestellt haben, habe ich mich schon gefragt, wie verrückt muss man denn sein, um sich sowas auszudenken? Oder geschweige denn, wer soll das nachkochen? Aber immer sind Ihre Rezeptvorschläge kenntnisreich und unterhaltsam und fast ein kulinarisches Feuilleton, wenn man so will. Und es geht dann auch gar nicht ja vielleicht so sehr ums Nachkochen, sondern um die vielen kleinen Details, die physikalischen Zusammenhänge und das Aha-Erlebnis. Oder können Sie das nachvollziehen?
Ja, es ist schon so. Obwohl die Rezepte eigentlich, sie brauchen keine besonderen Techniken. Also das ist alles in der einfachen Küche eigentlich machbar. Die Ideen, die sind halt ein bisschen schräg, muss ich mal sagen. Aber da muss man durch.
Was man immer braucht bei Ihnen, ist Zeit.
Also was ich gerade vorgestellt habe, in kurzen Worten, dieses Gericht mit der Zucchini und der Aprikose, das waren 20 Minuten.
Das jetzt vielleicht nicht, aber die Mandarine, die da 2 Wochen auf der Fensterbank krumm liegt.
Aber in der Zwischenzeit, während die trocknet, hat man ja genug Zeit, um schnelle Sachen zu kochen.
Ihre Rezepte und Interviews erfreuen sich beim Publikum sehr großer Beliebtheit, Herr Filges. Wir werden immer wieder angeschrieben. Ich weiß aber auch, dass sich Hörerinnen und Hörer zum Teil auch direkt an Sie wenden. Was wird danach gefragt?
Ja, da wird also man hat Interesse, man hat Fragen. Manchmal hat man auch eigene Rezeptvorschläge, was man selbst so aus der Küche kennt. Und oft entwickelt sich dann über 2, 3 E-Mails solche Dialoge, die mir sehr viel Spaß machen, weil ich daraus immer auch wieder sehr viel lerne. Und das finde ich einfach immer großartig, wenn man dort Response bekommt und dann wieder neue Impulse bekommt, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat, weil man in einer ganz anderen Blase sozusagen sich aufhält.
Ja, allerbesten Dank unserem Genussforscher Thomas Filges für die Einblicke in Ihre Küche, für die vielen, vielen interessanten Rezepte und für den Besuch hier im SWR Pop-Up Studio Mainz.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Ja. Ja, danke schön auch hier dem Publikum. Und die vielen, vielen Rezepte von Thomas Filges finden Sie bei uns im Internet, swrkultur.de.